Willkommen zu dieser Sendung, liebe Freunde. Am Mikrofon begrüße ich Edgar Matkova. Wir beginnen mit den Nachrichten. Die Beitrittsverhandlungen zwischen der Tschechischen Republik und der EU dürften bis zum Jahresende in Kopenhagen abgeschlossen werden. Dies sagte am Freitag der Leiter der EU-Delegation in der Tschechischen Republik, Ramiro Cyprian, vor den Teilnehmern des Investitionsforums im nordmährischen Ostrava-Ostrau. Tschechien befindet sich in der Finalphase. Es geht tatsächlich um die letzten Meter vor dem Ziel, sagte Cyprian wörtlich. Ihm zufolge sei es Ziel der EU, dass Tschechien, Polen und Ungarn im Jahre 2004 an den Verhandlungen des Europaparlaments als Mitgliedsländer teilnehmen können. Die EU werde Cyprian zufolge den jährlichen Fortschrittsbericht über die aktuelle Situation in der Tschechischen Republik sowie in den anderen Kandidatenländern offenbar am 9. Oktober veröffentlichen. 140 Angehörige des 11. Feldlazaretts der tschechischen Armee, die demnächst zu ihrer ISAF-Mission nach Afghanistan abreisen werden, haben sich am Freitag auf dem Masaryk-Zentralplatz im ostböhmischen Hradec-Králové Königgrätz offiziell verabschiedet. Kurz vor dem Abflug schließen sich etwa 10 Angehörige der litauischen Armee der tschechischen Einheit an. Das neue Kontingent tschechischer Mediziner wird in Afghanistan die dort seit Ende April stationierten Angehörigen des 6. Feldlazaretts der tschechischen Armee ablösen. Seine Mission wird voraussichtlich bis zum Jahresende dauern. Nach diesem Termin sollen laut Planung der Armeeführung wegen der sich verschlechternden Sicherheitslage in Afghanistan nur noch einige tschechische Mediziner im Rahmen des vorbereiteten internationalen Feldlazaretts vor Ort bleiben. Kurz vor 11 Uhr vormittags war an diesem Freitag das Läuten der bekanntesten tschechischen Glocke Sigmund aus dem großen Südturm der Prager St. Veits Kathedrale erneut zu hören. Am 15. Juni dieses Jahres ist das sogenannte Herz dieser zugleich auch größten tschechischen Glocke geplatzt. Es wurde anschließend in der Werkstatt des Glockengießers Petr Manoušek neu hergestellt. Damit ist die aus dem 16. Jahrhundert stammende Glocke für die bevorstehenden Feierlichkeiten anlässlich des St. Wenzestages am 28. September vorbereitet. Abschließend das Wetter. Am Samstag liegt das Gebiet der Tschechischen Republik unter dem Einfluss eines aus westlicher Richtung heranziehenden Hochdrucks. Ausläufers. In der Nacht zu Samstag ist der Himmel bewölkt bzw. bedeckt. Gebietsweise sind Regenfälle, in höheren Lagen Schneefälle zu erwarten. Die Nachttemperaturen sinken auf 5 bis 1 Grad Celsius. Tagsüber ist es wolkig, vereinzelt Schauer oder Nieseln. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 9 und 13 Grad Celsius. Soweit die Nachrichten. Durch das Tagesecho führt sie jetzt Martina Schneibergova.
Tagesecho.
Weitere tschechische Soldaten werden nach Afghanistan entsendet. In Ostrava findet ein Investitionsforum statt. Und die Metro und Stadtteil Karlin sind nach der Flutkatastrophe Prags Sorgenkinder. Dies sind die Hauptthemen unseres Tagesechos. Im Anschluss daran bringen wir den Medienspiegel. Die Vereinigten Staaten wollen ihre Aktivitäten zur Bekämpfung der Terroristen in Afghanistan verstärken. Mit der Bitte um Unterstützung der bereits laufenden Operation Enduring Freedom trat deren amerikanische Befehlshaber dabei auch an die Tschechische Republik heran. Tschechien wird die Operation aller Voraussicht nach mit der Entsendung von 120 Soldaten eine Antiterror-Spezialeinheit unterstützen. Näheres dazu von Lothar Martin.
Die Tschechische Republik, erst seit 3,5 Jahren in der NATO, erweist sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten erneut als zuverlässiger Bündnispartner. Der Befehlsstab der Antiterroroperation Enduring Freedom in Tampa auf Florida hatte gerufen und auch Prag will dem Ruf folgen. Danach soll ab dem 1. Februar 2003 auch eine 120 Mann starke Spezialeinheit aus dem mährischen Prostějov im Rahmen der Operation in Afghanistan zum Einsatz kommen. Die tschechischen Fallschirmjäger, die vergangene Woche gerade eine gemeinsame Übung mit der britischen Einheit Special Air Service beendet haben, erwarten dabei laut Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík vor Ort folgende Aufgaben.
Tito vojáci mají za úkol speciální operace, operují ve stejném režimu než klasické vojenské jednotky.
Die Soldaten haben spezielle Operationen zur Aufgabe. Sie operieren in einem anderen Regime als die klassischen Militäreinheiten. Ihr Ziel wird es sein, in geheimen Aktionen terroristische Gruppen sowie deren Waffen- und Munitionslager aufzuspüren. Sie werden dabei selbstständig oder im Zusammenwirken mit anderen alliierten Einheiten im tiefen Rücken des Feindes operieren, mit dem Ziel, die terroristischen Gruppen zu vernichten oder gefangen zu nehmen.
Ein Problem für den Einsatz tschechischer Soldaten im Ausland ist und bleibt allerdings die Finanzierung solcher Einsätze. Aber auch darüber hat sich Verteidigungsminister Würdig bereits Gedanken gemacht und seinen der Regierung vorgelegten Finanzentwurf vor Journalisten so erklärt.
Wir haben ursprünglich deklariert, dass wir darauf vorbereitet sind, gegebenenfalls Mehrausgaben bis zu 1 Milliarde Kronen mit einem bestimmten Vorschuss zu veranschlagen. Auf der Grundlage einer Vereinbarung mit dem internationalen Stab in Tampa kommt es am 1. Jänner 2003 zu einer gewissen Änderung des Regimes in Kuwait, wo derzeit 251 tschechische Soldaten einer Antichemiewaffeneinheit im Rahmen von Enduring Freedom stationiert sind. Der Änderung zufolge werden unsere Technik und ein Drittel der Soldaten, rund 70, vor Ort bleiben. Der Rest der Einheit wird darauf vorbereitet sein, innerhalb von 2 bis 4 Tagen, je nach Marschbefehl, in die Tschechische Republik zurückzukehren. Die Kosten für die Ablösung werden sich um die 200 Millionen Kronen bewegen.
Ursprünglich sollte die Mehrheit der in Kuwait stationierten tschechischen Soldaten erst im Mai 2003 die Heimreise antreten. Die so eingesparten Kosten sollen in die Entsendung der Fallschirmjäger nach Afghanistan gesteckt werden. Ein schlüssiges Konzept, das aller Voraussicht nach auch die Abstimmung im Prager Abgeordnetenhaus erfolgreich bestehen wird. Denn außer den Kommunisten haben alle Parlamentsparteien bereits ihre Zustimmung zum Einsatz der tschechischen Antiterroreinheit in Afghanistan signalisiert.
Den mährisch-schlesischen Landkreis vorzustellen und Investitionen zu vermitteln, ist das Hauptziel des zweitägigen sogenannten Investitionsforums, das in diesen Tagen bereits zum dritten Mal in Ostrava stattfindet. Aus Ostrava meldete sich am Freitagvormittag Katrin Sliva.
In der mährischen Stadt Ostrava findet seit gestern, dem 26. September, eine zweitägige Konferenz unter dem Namen Investmentforum 2002 statt. Dieses Forum soll der wirtschaftlich angeschlagenen Region helfen, potenzielle Investoren auf sich aufmerksam zu machen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich mit der Region vertraut zu machen. Am Eröffnungstag war der tschechische Premier Vladimir Špidla anwesend. In seiner Rede verdeutlichte er die Sicht der Regierung auf die wirtschaftliche Situation des Landes. Unter den Gästen waren darüber hinaus der Vizegouverneur der tschechischen Zentralbank, Luděk Niedermayer, der einen Vortrag mit dem Titel »Die tschechische Krone und der Euro« hielt. Ramiro Cebrian, Botschafter der EU in der Tschechischen Republik, äußerte seine Freude darüber, dass die Beitrittsverhandlungen der EU mit der Tschechischen Republik bereits kurz vor dem Abschluss stehen. Er unterstrich, dass er davon überzeugt sei, dass die Tschechische Republik ihre sogenannten Problembereiche, zu denen die Landwirtschaft zählt, bald lösen wird. Zu den konkreten Ergebnissen des Forums zählte, dass am heutigen Tage ein Vertrag unterzeichnet wurde, der den Bau 2 Objekte auf dem Flughafen Ostrava-Moschnow zum Inhalt hat. In den geplanten Hallen sollen Flugzeuge des Typs Boeing repariert und modernisiert werden. Die Kosten für das Projekt, das im Herbst 2003 fertiggestellt sein soll, werden 20 Millionen US-Dollar betragen. 40 Arbeitsplätze sollen auf diese Weise geschaffen werden und diese sollen im Laufe der Zeit auf 250 erhöht werden.
Rund 1,5 Monate nach den verheerenden Überschwemmungen der Moldau im August in Prag hat sich das Leben in den vom Hochwasser betroffenen Stadtvierteln der tschechischen Hauptstadt einigermaßen normalisiert. Mit 2 großen Ausnahmen, dem völlig zerrütteten Stadtteil Karlin im 8. Stadtbezirk und hier zu einem zweitrangigen Transportmittel der degradierten Prager Metro. Über den aktuellen Stand der beiden Pragensorgekinder informiert sie Lothar Martin.
Die Flutkatastrophe hat in Prag immense Schäden hinterlassen. Allein am Eigentum der tschechischen Hauptstadt wurde bis dato eine Schadenshöhe von 12 Milliarden Kronen, ca. 400 Millionen Euro, registriert. Von dieser Summe entfällt mindestens die Hälfte, nach letzten Angaben rund 6 Milliarden Kronen, auf das zerstörte Streckennetz der Prager Metro. Ein Expertenteam, das die Ursachen für die zahlreich überschwemmten Metrostationen untersucht, hat inzwischen festgestellt, dass mehrere bauliche Unzulänglichkeiten den derzeit katastrophalen Zustand maßgeblich hervorgerufen haben. So hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass Deckel, die die Abwasserkanäle zwischen den einzelnen Stationen im Ernstfall verriegeln sollen, keine metallene Versteifung aufwiesen und damit den Wassermassen nicht standhalten konnten. Der Grund, warum das in die am tiefsten gelegenen Metroschächte der Trasse B eingedrungene Hochwasser auch die höher gelegene Trasse A zum Teil überflutete, war unter anderem der, dass der Verbindungsgang zwischen beiden Trassen in der Umsteigestation Mustik nicht wie im Projekt vorgesehen aus Stahlbeton, sondern aus Ziegeln errichtet wurde. Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen nun, ob die baulichen Verfehlungen durch eine Änderung des Projekts, eine unsachgemäße Umsetzung des Projekts oder durch spätere schlecht durchgeführte Baumaßnahmen verursacht wurden. Da die Metroanlagen im Prager Stadtzentrum vornehmlich in den 70er Jahren gebaut wurden, ist das sicher eine nicht ganz leichte Aufgabe. Nicht minder arg hat es auch den Stadtteil Kalin erwischt. Mitsamt des angrenzenden Stadtviertels Liben wurden hier nicht weniger als 1100 Häuser überschwemmt. Unmittelbar nach der Flut waren hier drei Häuser eingestürzt und weitere drei stehen wegen ihrer statischen Instabilität kurz vor dem Abriss. Und die Angst geht weiter. Am Dienstag mussten die Bewohner der Häuser in der Tamowa-Straße 17 und 19 bereits das zweite Mal evakuiert werden. Den Grund dafür nennt der Bürgermeister des 8. Stadtbezirks, Josef Nosek. In den Kellern dieser Häuser sind Risse entdeckt worden. Ob ähnliche Feststellungen noch auf weitere Häuser zutreffen, kann ich im Moment nicht sagen. Aber es besteht nicht die unmittelbare Gefahr, dass diese Häuser einstürzen könnten. Angesichts dieser unsicheren Konstellation nimmt es nicht Wunder, dass viele Einwohner von Kalin bis heute noch nicht in ihre Wohnung zurückgekehrt sind, obwohl der Strom im gesamten Viertel und die Gaszufuhr zumindest in einigen Straßenzügen den Haushalten schon wieder zur Verfügung stehen, wie Bürgermeister Nosek versichert. Zurzeit besteht der Teufelskreis, dass sich Händler und Gewerbetreibende nicht wieder in Kalin ansiedeln wollen, weil die Kunden fehlen und die Einwohner nicht zurückkommen, weil es kaum Geschäfte gibt, die betrieben werden. Aus diesen Gründen hegt Bürgermeister Nosek zunehmend die Befürchtung, dass Kalin verwahrlosen und zu einem finsteren und von Kriminalität gezeichneten Stadtteil herunterkommen könnte. Daher fand am Mittwoch in Prag ein Konzert zur Unterstützung der Erneuerung des Stadtteils Kalin statt, bei dem zahlreiche populäre Künstler und Musiker auftraten. Das Konzert sollte den Einwohnern von Kalin wieder etwas Lebensmut einflößen, sagte Nosek. In dessen Vorfeld hatte der Bürgermeister bereits erklärt, das ist ein Konzert, das mithelfen soll, Kalin wieder dahin zu bringen, wo der Stadtteil einmal war. Der Stadtteil Kalin hat seine eigene Note, sein Flair. Und wir wären alle sehr zufrieden, wenn er dies zurückerhalten könnte. Und ich wäre sehr unglücklich, wenn wir stattdessen ein neues Manhattan oder ein neues Bronx erhalten würden.
Am Freitagvormittag konnte man auf dem Areal der Prager Burg Zeuge eines seltenen Schauspiels werden. Die größte Glocke der Tschechischen Republik, sie trägt den Namen Sigmund und hängt im Turm der St. Veits Kathedrale, erhält einen neuen Klüppel und wird damit nach dreimonatiger Verletzungspause wieder einsatzbereit. Über dieses Ereignis und darüber, wie es zum Ausfall Sigmunds eigentlich gekommen war, erfahren Sie mehr im folgenden Bericht von Gerald Schubert.
Es passierte am 15. Juni dieses Jahres, im Zuge der Feierlichkeiten zum Festtag des böhmischen Schutzpatrons, des Heiligen Veit. Als die 17 Tonnen schwere Glocke Sigmund, die bereits seit Jahrhunderten aus dem Turm der St. Veits-Kathedrale weit über Prag hin zu hören ist, an diesem Tag geläutet wurde, da brach mit einem Mal der Klöppel und stürzte in die Tiefe. Der Glöckner der Kathedrale, Tomasz Staszecki, erzählt, wie sich dies damals genau zugetragen hat.
Der Klöppel ist in freiem Fall auf den Fußboden gestürzt, brach durch diesen hindurch, weil der Fußboden aus dünneren Brettern besteht und stürzte bis auf den festeren Boden ein Stockwerk tiefer. Dort blieb er schließlich liegen.
Einer alten Legende zufolge bedeutet es für das tschechische Volk nichts Gutes, wenn der Schwengel einer Glocke springt oder gar abbricht. Und da es sich bei Sigmund eben um die größte und sicher auch berühmteste Glocke Tschechiens handelt, wurde jene Weissagung bald zum Gegenstand unterschiedlichster Deutungsversuche. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil just am 15. Juni die Parlamentswahlen endeten. Sigmunds Unfall passierte kurz nach der Schließung der letzten Wahllokale und diente damit, je nach politischen Vorlieben, den verschiedensten Interpreten des Wahlausgangs als rhetorische Krücke. Dass die Voraussage Sigmunds nach dem verheerenden Hochwasser vom August aber einmütig umgedeutet wurde, das liegt freilich auf der Hand. Nun hat die Glocke ein neues Herzstück bekommen. Der angesehene Prager Glockengießer Petr Manoušek, der den Auftrag eigentlich hätte ausführen sollen, war jedoch selbst vom Hochwasser betroffen. Seine Werkstatt in Prags-Braslav wurde nämlich ebenfalls überflutet. Die Herstellung des 270 cm langen und fast 400 Kilo schweren Klöppels übernahm nun eine Schmiede in Štiar nad Sázavou. Manoušek, dessen Familie sich schon seit Generationen um die Glocke kümmert, hatte dennoch die Oberaufsicht über die Arbeiten inne. Am Freitagvormittag konnte der neue Teil, wenn auch unter anfänglichen Schwierigkeiten, schließlich montiert werden. Der Kran nämlich, der den Köppel bis in seine Glockenstube heben sollte, musste einerseits natürlich hoch genug sein, andererseits aber auch wendig genug, um durch die Tore des Hradschin bis in den dritten Burghof zu gelangen. Der zweite Versuch aber klappte und das neue Herz Sigmunds wurde durch das Turmfenster an seinen Platz gehievt. Am Samstag, dem Feiertag des heiligen Václav, soll Sigmund den Pragern wieder läuten.
Der Prager Stadtteil Vršovice begeht in diesen Tagen einige Jubiläen. Aus diesem Anlass wird dort auch das Waldesmuseum wieder eröffnet, das unter anderem an den berühmten Industriellen und Kunstsammler Jindřich Valdes erinnert. Vršovice liegt heutzutage im 10. Prager Stadtbezirk. Vor 100 Jahren wurde Vršovice zur Stadt erhoben. Auf einer Pressekonferenz wurde am Donnerstag die 100 Jahre alte Erklärung zitiert.
Der Erzherzog von Österreich, Großherzog von Krakau, Herzog von Lothringen, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Grainau, Bukowina, Ober- und Niederschlesien und so weiter, hat aus seiner königlichen und kaiserlichen Macht durch seinen Beschluss vom 2. März 1902 seinen treuen Marktflecken Vršovice wegen seiner ordentlichen Gemeinde und seiner hervorragenden Entwicklung zur Stadt erhoben.
So ungefähr klang damals vor einem Jahrhundert die Zauberformel, die das Leben von Vršovice bedeutend beeinflussen sollte. 20 Jahre später wurde Vršovice eingemeindet und ist seitdem Bestandteil der Hauptstadt Prag. Seit diesem Augenblick sind jetzt 80 Jahre vergangen. Sein schon 120-jähriges Bestehen wiederum feiert in diesen Tagen der Bahnhof Vršovice, der die weitere Entwicklung der Industrie in diesem Ort beeinflusste. Die wohl bekannteste Fabrik, die es bis heute in Vršovice gibt, ist die einstige Fabrik für Metallwaren Valdes, die jedoch heute eher unter dem Namen Kohinoor bekannt ist. Der Industrielle Jindřich Valdes ist auch als Kunstsammler berühmt geworden. Am Freitag wurde in Vršovice das Valdes-Museum wieder geöffnet. Es wird sich jedoch um kein Museum im Sinne einer Institution mit eigenen Sammlungen handeln, wie der Bürgermeister des 10. Stadtbezirks Karel Výrut bemerkte.
Es wird eher als ein Ausstellungssaal, als ein Museum mit einer ständigen Exposition benutzt, das über einen wissenschaftlichen Rat verfügt, der sich mit der Tätigkeit des Museums beschäftigen würde. So haben wir es nicht konzipiert. Die Räumlichkeiten werden zu Ausstellungszwecken dienen. In Vršovice hat bislang ein solcher Ausstellungssaal gefehlt.
Soweit Bürgermeister Karel Výrut. Zurzeit kann man sich in einer Ausstellung über die Geschichte von Vršovice mit den Anfängen der Gemeinde, deren späteren Entwicklung, Sehenswürdigkeiten sowie den Bauprojekten bekannt machen, die erst geplant werden. In das neu eröffnete Waldesmuseum werden wir Sie in der nächsten Ausgabe des Spaziergangs durch Prag am Samstag, dem 5. Oktober, einladen. Und mit dieser Einladung ist das Tagesecho beendet. Weiter geht es mit dem regelmäßigen Medienspiegel.
Recht herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur regelmäßigen Rubrik im Spiegel der Medien auf den Frequenzen von Radio Prag. In unserer heutigen Sendung beschäftigen wir uns zunächst mit Reaktionen der tschechischen Presse auf den Ausgang der deutschen Bundestagswahlen. Zweiter Themenschwerpunkt ist dann das Ende der tschechischen Sendungen von Radio Freies Europa am 30. September. Aus dem Prager Studio begrüßen Sie dazu recht herzlich
Robert Schuster
und Silja Schultheiß. Die Bundestagswahl in Deutschland fand bereits im Vorfeld große Beachtung in den tschechischen Printmedien. Die überregionalen Zeitungen hatten alle zum Teil mehrere Korrespondenten vor Ort in Deutschland, die bereits Wochen vor dem Wahlsonntag ausführlich über den Wahlkampf der einzelnen Parteien, deren Programme, über Meinungsumfragen, Wahlprognosen und so weiter berichteten. Nicht zuletzt tauchte dabei immer wieder auch die Frage auf, was der Wahlsieg der einen oder anderen Partei für die Tschechische Republik bzw. für die deutsch-tschechischen Beziehungen bedeuten würde. Etwas verallgemeinernd lässt sich sagen, dass die meisten Kommentatoren die Fortsetzung der rot-grünen Koalition für wünschenswerter hielten, da der Person Stoibers hierzulande doch sehr stark der Ruf eines Anwalts der Sudetendeutschen anhaftet. Mit einem Wahlsieg der CDU-CSU, so fürchtete man, hätte es zu einer Verzögerung des tschechischen EU-Beitritts kommen können, da in diesem Fall das Problem der sogenannten Beneš-Dekrete sicherlich noch an Schwere gewinnen würde. Dementsprechend positiv wurde dann der tatsächliche Wahlsieg der rot-grünen Koalition bewertet. Neben dem tschechisch-deutschen Verhältnis betonte die tschechische Presse in ihren Kommentaren zum Wahlausgang natürlich auch weitere Aspekte. So schrieb etwa die Zeitung Hospodarské noviny am Montag:
Nach Europa ist eine gute Nachricht gekommen. In Deutschland gibt es nach wie vor eine starke politische Mitte. Im Unterschied zu anderen Ländern, insbesondere Frankreich, haben sich die Rechtsextremisten in den Wahlen nicht durchgesetzt.
Die Zeitung Lidové noviny jedoch erinnert daran, dass im Wahlkampf in Deutschland auch Antisemitismus im Spiel war, vom Anti-Amerikanismus ganz zu schweigen. Sie spielt damit auf die Äußerungen von Hertha Däubler-Gmelin bzw. Jürgen Möllemann an, die beiden Politikern letztlich ihren Posten gekostet haben. Beide Affären ließen sich unabhängig vom Wahlausgang und von der neuen Regierung auf einen gemeinsamen Nenner bringen, resümieren Lidové noviny.
Deutschland ist ein halbes Jahrhundert nach dem Krieg ein demokratischer Staat. Die Vorhersagen der Euroskeptiker, nach denen Deutschland durch die EU-Integration nicht europäischer, sondern europadeutscher wird, haben sich nicht bestätigt. Wenn symbolische Rhetorik gefragt ist, zeigt sich Deutschland loyal mit den USA und Israel. Im Augenblick aber, wo es um Wahlen und konkrete Menschen geht, kommen Appelle an niedrige, seit langem angelegte Triebe, Anti-Amerikanismus und Antisemitismus.
Sie hörten einen Kommentar aus Lidové noviny. Beide Zeitungen machten sich außerdem Gedanken zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland nach den Wahlen. Hospodarské noviny sehen über der künftigen Wirtschaftspolitik Berlins ein Fragezeichen stehen und auch Lidové noviny sind skeptisch. Stoibers Niederlage, so heißt es, sei für die deutsche Wirtschaftsentwicklung und somit auch für die tschechische Industrie eine schlechte Nachricht. Zu unserem zweiten Thema. Wie wir bereits berichteten, hatten die Vereinigten Staaten im Juli die Schließung der tschechischen Redaktion von Radio Free Europe, Radio Liberty, angekündigt. Mit den bislang für die tschechische Redaktion bereitgestellten Mitteln sollen künftig Sendungen in Länder finanziert werden, die im Rahmen des internationalen Kampfes gegen den Terrorismus bedeutsam seien. Ab 30. September nun tritt die Schließung tatsächlich auch in Kraft. Wir fragten zwei langjährige Mitarbeiter der tschechischen Redaktion von Radio Freies Europa, was das Ende der tschechischen Sendungen für sie bedeutet. Felida Rakušanová, die bereits seit Anfang der 70er Jahre mit Radio Freies Europa verbunden ist, zunächst in München als freie Mitarbeiterin, dann als Festangestellte und in den letzten 8 Jahren in Prag wieder als freie Mitarbeiterin, bedeutet das Ende der tschechischen Sendungen von Radio Freies Europa einen großen Einschnitt, sowohl in ihre berufliche Laufbahn als auch in ihr persönliches Leben.
In den ganzen Jahren war das eine sehr, sehr gute Arbeit, auf die ich mich wirklich mit Freude zurückerinnern kann. Vor allem habe ich das Gefühl, dass ich diese Freiheit, die wir dort hatten in der Berichterstattung, dass ich die bei anderen Medien, mit denen ich auch jetzt zusammenarbeite, nicht vorfinde. Radio Free Europe, da hatten wir keine Zwänge, keine Begrenzungen außer der Professionalität.
Im Gegensatz dazu, so meint Rakušanová weiter, sehe die Situation in den tschechischen Medien, mit denen sie als Journalistin ebenfalls zahlreiche Erfahrungen habe, anders aus.
Die tschechischen öffentlich-rechtlichen Medien sind unter einem ziemlichen Druck aus der politischen Szene. Wir haben das in der Fernsehkrise dann ganz krass gesehen. Das war vor 2 Jahren. Aber es ist noch nicht überstanden. Diese Politiker, die strecken immer wieder ihre Fühler in die Redaktionen. Und das Deckmantel dafür ist sehr oft eine Forderung nach Ausgewogenheit. Dieses Ausgewogenheitsprinzip wird halt so ausgelegt, dass jegliche Kritik dadurch gedämpft wird. Man muss halt sehr vorsichtig sein, sehr lavieren und das war ich nicht gewohnt in Radio Free Europe.
Soweit Lida Rakušanová, langjährige Mitarbeiterin von Radio Freies Europa. Für die schlechte Tonqualität bitten wir um Entschuldigung. Auch für Libor Dvořák ist das Ende der tschechischen Sendungen von Radio Freies Europa gleichbedeutend mit dem Ende der mehr als 50-jährigen Epoche, in der Radios Freies Europa in die damals unfreie Tschechoslowakei sendete. Andererseits betont er jedoch,
Radio Freies Europa wird seinen würdigen Nachfolger haben in Form der Sendungen des Tschechischen Rundfunks 6, an denen ich mitwirken werde. Die wesentlichen Sendungen werden in derselben Form weiter bestehen wie bislang. Im Grunde werde ich also dasselbe machen wie bislang.
Ja, Dvořák weist jedoch darauf hin, dass seine älteren Kollegen, die bereits seit der Zeit, als sie aus der damaligen Tschechoslowakei emigrierten, bei dem Sender arbeiteten, künftig nicht mehr unter seinen Kollegen sein werden. Es finde ein Generationswechsel statt, auch um den seit Jahren und Jahrzehnten unveränderten und vergleichsweise konservativen Stil der Sendungen zu modernisieren. Dass diese Modernisierung nicht längst stattgefunden habe, begründete Lida Rakušanova zum einen durch mangelnde technische Möglichkeiten, aber auch durch das Festhalten an alten Schemata, die sich einst zu ergeben hatten. Libor Dvořák sieht noch eine weitere Ursache für den konservativen Radiostil von Radio Free Europe.
Na druhé straně si ale musíte uvědomit, že takový ten základní kádr posluchačů svobodné Evropy.
Man muss sich aber auch darüber im Klaren sein, dass der Kern unserer Hörerschaft aus älteren Menschen bestand, die ziemlich konservativ sind und an ihr radiofreies Europa gewöhnt waren. Daher wurden die Sendungen im Grunde so konserviert, wie sie ursprünglich begonnen haben.
Byla ta svobodná Evropa poněkud konzervovaná.
Soweit, verehrte Hörer, unser Medienspiegel vom 27. September. Fürs Zuhören bedanken sich
Robert Schuster
und Silja Schulteis.
Sie hörten Radio Brav, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.